Willkommen zu dieser Sendung, liebe Freunde. Am Mikrofon ist Yitka Markova. Sie hören die Nachrichten. Die Tschechische Republik wird dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko kein Einreisevisum erteilen. Dies teilte am Freitag vor Journalisten ein ranghoher Diplomat mit, der ungenannt bleiben wollte. Aufgrund dieser Tatsache wird Lukaschenko am NATO-Gipfel, der am 21. und 22. November in Prag stattfindet, nicht teilnehmen können. Weißrussland hat diese Tage mit harten Gegenmaßnahmen, einschließlich der Abbrechung der diplomatischen Beziehungen, gedroht. Die Hälfte der Tschechen, genau 49%, sehen dem bevorstehenden NATO-Gipfel in Prag kritisch entgegen. Dies geht aus einer im Oktober durchgeführten Meinungsumfrage des Prager Zentrums für Meinungsforschung CVVM hervor. 37% der Befragten vertraten eine positive Einstellung zu der Veranstaltung. 14% waren nicht in der Lage, sich dazu eine Meinung zu bilden. Aus Anlass des NATO-Gipfels trete an diesem Freitag nach Mitteilung der Sprecherin der tschechischen Grenzschutz- und Ausländerpolizei, Klára Krejčí, ein strengeres Kontrollsystem an der Staatsgrenze in Kraft. Die Grenzbeamten werden unter anderem die Identität der ankommenden Besucher vor der Einreise auf deren mögliche Evidenz im Register unerwünschter Personen überprüfen. Gleichzeitig wird auch nach Gegenständen wie zum Beispiel Waffen gefahndet, die bei vorgesehenen Protesten während des NATO-Gipfels gegen die Polizei verwendet werden könnten. Die letzten 40 Wagen der Marke Skoda Superb, die der Beförderung von Teilnehmern des NATO-Gipfels dienen sollen, haben am Freitag speziell geschulte Autofahrer vom Autowerk Skoda Auto in Mladá Boleslav übernommen. Zu diesem Zweck hat das tschechische Außenministerium insgesamt 171 Skoda Superb und 25 Skoda Octavia PKWs von der Autofabrik geliehen bekommen. Mit dem neuen Fahrplan der tschechischen Bahn ČD, der am 15. Dezember in Kraft treten wird, ist keine Preiserhöhung verbunden. Auf kurzen Bahnstrecken soll es im Gegenteil zu einer leichten Preissenkung kommen. Als Grund dafür nannte am Freitag auf einer Pressekonferenz ČD-Generaldirektor Dalibor Zelený den Rückgang der Zahl der Eisenbahnpassagiere. Zwei Angestellte der kubanischen Botschaft in Prag haben tschechische Behörden um Asyl ersucht. Nach Informationen der heutigen Ausgabe der Tageszeitung Lidové Noviny handelt es sich um den Chauffeur des kubanischen Chargé d'Affaires und um seine Frau. Sie haben beide die Botschaft vor 2 Wochen verlassen und leben jetzt im Flüchtlingslager unweit von Fridek-Místek in Nordmähren. Bei der Flucht half ihnen der Zeitung zufolge unter anderem auch der amtierende Vorsitzende der Freiheitsunion, Ivan Pilip. Das waren die Nachrichten. Weiter geht es bei uns mit dem Tagesecho und Martina Schneiberkova.
Tagesecho.
Befürworter und Gegner der NATO diskutierten auf der Prager Burg. Nach alternativen Energiequellen wurde auf einer internationalen Konferenz in Český Krumlov gesucht. Und tschechische Eisenbahnen bereiten bedeutende Änderungen vor. Dies sind die Hauptthemen unseres Tagesechos. Im Anschluss daran bringen wir den Medienspiegel von und mit Robert Schuster. Bei der Vorbereitung des NATO-Gipfels, der diese Woche in Prag stattfinden wird, war man von Anfang an bemüht, nach außen hin ein möglichst offenes, transparentes Bild abzugeben. Dies äußerte sich unter anderem in einer Vielzahl von Diskussionsveranstaltungen zu unterschiedlichsten Detailthemen. Höhepunkt jenes Veranstaltungsreigens war am Donnerstag eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion auf der Prager Burg. Gerald Schubert war dort und hat folgenden Überblick zusammengestellt.
Die von Václav Havel ins Leben gerufene Stiftung Forum 2000 steht dieses Jahr unter dem Motto Bridging Global Gaps, also Brücken über globale Klüfte. In ihrem Rahmen fand am Donnerstag auch die Veranstaltung auf der Prager Burg statt, welche die Rolle und die Verantwortung der NATO nach ihrer Erweiterung zum Thema hatte. Teilnehmer an der Debatte waren unter anderem Jiří Šedivý, er ist Politikwissenschaftler und Direktor des Prager Instituts für internationale Beziehungen, Petr Uhl, tschechischer Journalist und Bürgerrechtskämpfer, Miloslav Ransdorf, kommunistischer Parlamentsabgeordneter, Vertreter der NATO und der USA, sowie Ondřej Zlačálek, ein junger Prager Student, der ein anarchistisches Magazin herausgibt und sich an den Vorbereitungen zu den Protesten gegen den NATO-Gipfel beteiligt. Der Politikwissenschaftler Šedivý fasste unter anderem zusammen, worum es seiner Meinung nach bei dem Gipfel in erster Linie gehen wird.
Obwohl es nicht möglich ist,
Obwohl eine Integration wie im Rahmen der EU, wo ein Teil der Souveränität auf eine übergeordnete Struktur übertragen wird, im Falle der NATO nicht möglich ist, glaube ich dennoch, dass es auch hier einige integrative Instrumente zur Stärkung der Homogenität gibt. Und genau darüber wird man auf dem Prager Gipfel verhandeln.
Es wird also laut Chedivi nicht nur um die Erweiterung um voraussichtlich 7 Mitgliedstaaten gehen, sondern auch um die Verzahnung militärischer und organisatorischer Strukturen. Dort, wo die Diskussion kontrovers wurde, drehte sie sich meist um folgende Frage: Wie kann die NATO und wie können die USA den Anspruch auf ihre weltpolitische oder zumindest militärische Vormachtstellung legitimieren? Vor allem den USA wurde dabei von NATO-Gegnern vorgeworfen, selbst jahrelang Diktaturen unterstützt, Terroristen ausgebildet sowie Massenvernichtungswaffen entwickelt zu haben und sich nun als Retter von Freiheit und Demokratie aufzuspielen. NATO-Befürworter aber hielten dem vor allem eines entgegen, nämlich, dass es keinen Sinn mache, alte Rechnungen zu begleichen, sondern dass es einzig darauf ankomme, auf die momentanen Bedrohungsszenarien angemessen zu reagieren. Damit spiegelte die Diskussion auf der Prager Burg die globale Debatte um die Rolle der NATO in der Welt also recht gut wider. Mehr über diese Konferenz und Details zum bevorstehenden NATO-Gipfel können Sie übrigens am Sonntag in unserem Magazin Schauplatz hören.
Am Freitagvormittag ging in der südböhmischen Stadt Český Krumlov, Krumau, eine internationale Konferenz zum Thema alternative Energiequellen zu Ende. Aus Český Krumlov meldet sich Katrin Sliva.
Alternativen in der tschechischen Stromversorgung lautete das übergeordnete Thema der zweitägigen Konferenz, zu der sich Experten aus Tschechien, Österreich und Deutschland in Český Krumlov, Krumau versammelten. Zu den Tagesordnungspunkten zählten unter anderem die Entwicklung und Deckung des Stromverbrauchs sowie die Problematik der Stromexporte der Tschechischen Republik, beispielsweise nach Deutschland. Darüber hinaus wurde von der Bürgervereinigung in der Havarieplanungszone des AKW Temelin die sogenannte multikriterielle Analyse vorgelegt, die das genannte Kernkraftwerk dahingehend untersucht, welche Auswirkungen es auf die Umwelt hat. Gleichzeitig geht es aber auch auf Aspekte der Wirtschaftlichkeit und Sicherheit ein. Das Ergebnis ist laut dieser Analyse eindeutig. Die negativen Seiten überwiegen, folglich führe das AKW Temelin am besten, wenn es gar nicht führe, sprich es wird die Stilllegung gefordert. Es wurde festgehalten, dass das AKW nicht benötigt wird, um die Stromversorgung Tschechiens zu gewährleisten. Im Gegenteil, laut der Konferenzteilnehmer exportiert die Tschechische Republik bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt etwa 19% des hergestellten Stroms. Kämen die 12 Milliarden Kilowattstunden aus den Reaktoren in Temelin hinzu, würde diese Exportquote gar auf 41% steigen und somit einen Weltrekord im Stromexport darstellen. Die Konferenzteilnehmer unterstrichen jedoch, dass diesen Strom niemand braucht.
In genau einem Monat, am 15. Dezember, tritt bei den tschechischen Eisenbahnen České dráhy der neue Fahrplan für das Kalenderjahr 2003 in Kraft. Bei einer dazu am Freitag in Prag stattgefundenen Pressekonferenz hatte Radio Prag Gelegenheit, mit dem Oberdirektor der Geschäfts- und Betriebsdivision von České dráhy, Jaroslav Kocourek, über die mit dem neuen Fahrplan verbundenen Veränderungen zu sprechen. Zunächst wollten wir wissen, worauf das Konzept des Personenverkehrs von České dráhy im Jahre 2003 basiert.
Also auf einer Seite müssen wir den Eisenbahnverkehr rationalisieren und ein bisschen sparsam machen. Auf anderen Seite möchten wir unseren Kunden mehr bringen, vor allem in dem Nachverkehr. Das heißt, im Zahl der Züge, die in Ballungszentren unseren Reisenden zur Verfügung stehen werden. Diese Zahlen werden sich erhöhen, besonders im Raum Praha, Ostrava, Plzeň, Brno und in allen Großstädten. Selbstverständlich auch in Nordböhmen zwischen Ústí nad Labem, Děčín, Most, Chomutov. Und wir sind überzeugt, dass diese neue Fahrpläne, die sind manchmal auch im Takt konzipiert, das heißt mit Stundenabstand fahren die Züge ganz regelmäßig von ca. 4 bis 22 Uhr, dass er wird auch gut angenommen werden.
Im internationalen Zugverkehr wird es auch einige Neuerungen geben, dazu sagte Jaroslav Kocourek.
Das Konzept des Fernverkehrs mit Deutschland und Österreich bleibt praktisch dasselbe wie in diesem Jahr. Neue Verbindung entsteht zwischen Prag und Zürich über Linz und Österreich. Das ist eine Nachtverbindung mit direkten Wagen und das glauben die beiden Partner, also die Schweizerische Bundesbahn und wir, um eine gute Anerkennung bei den Kunden. Und was die von Ihnen genommene Pendolino betrifft, das ist eine elektrische Triebwageneinheit mit Neigungstechnik. Die kann auf allen drei Stromsystemen sich bewegen, das heißt in Deutschland, Österreich, bei uns, in der Slowakei, Ungarn und Polen. Und diese siebenteilige Einheiten werden praktisch im Probebetrieb schon im nächsten Jahr, 2003, bei Probefahrten. Und die ersten Reisenden werden diese Züge kennenlernen im Jahre 2004. Erstens zwischen Wien, Praha und wahrscheinlich Dresden und dann weitere, auf weiteren Strecken, wie wir uns vereinbaren mit den Kollegen von DB Reise und Touristik und mit österreichischen Bundesbahnen.
Nur eine kurze Nachfrage, was hat der Kunde dann an Zeitvergünstigungen zu erwarten, wenn dieser Zug zum Einsatz kommt, zum Beispiel zwischen Dresden und Wien? Wie würde die Zeit eingespart werden?
Ja, mindestens eine Stunde.
An der Reihe ist jetzt, wie jeden Freitag, unser Tschechischkurs.
Thema unseres heutigen Sprachkurses ist die Rodina, die Familie, Rodina. Zu dieser gehören in der Regel der Otec, Vater, Otec, die Matka, Mutter, Matka und mindestens ein Dítě, Kind, Dítě. Kompliziert ist die Pluralbildung des Wortes Dítě. Kinder sind im Tschechischen Děti. Ihren Gesprächspartner bzw. Partnerin können Sie also fragen: Máte děti? Haben Sie Kinder? Máte děti? Auch im Tschechischen werden Vater und Mutter nicht als Otec und Matka von ihren Kindern angesprochen, sondern normalerweise als Tata, Papa, Tata, beziehungsweise als Mama, Mama, Mama. Üblich sind auch die Verkleinerungsformen Tatínek oder Taťka und Maminka oder Mamka. Beide zusammen sind übrigens die Rodiče, Eltern, Rodiče. Diese haben entweder einen Syn, Sohn, Syn oder eine Dcera, Tochter, Dcera oder beides. Dann sind es Bratra, Bruder, Bratra und Sestra, Schwester, Sestra. Und beide zusammen heißen Sourozenci, Geschwister, Sourozenci. Ein Wort, das es im Tschechischen auch in der Einzahl gibt. Sourozenec. Sollten die Geschwister am gleichen Tag zur Welt gekommen sein, dann handelt es sich um Dvojčata, Zwillinge, Dvojčata. Zur Großfamilie gehört natürlich auch die restliche Příbuzenstvo, Verwandtschaft. Příbuzenstvo. Da wären zunächst einmal die Prarodiče, wörtlich als Ureltern zu übersetzen. Gemeint sind natürlich die Großeltern.
Prarodiče.
Bestehend aus Dědeček, Großvater,
Dědeček
und Babička, Großmutter,
Babička.
Děda, Opa, Děda bzw. Bába, Omi,
Bába.
Werden sie in der Regel von ihrem Vnuk, Enkelsohn,
Vnuk
oder ihrer
Vnučka,
Enkeltochter,
Vnučka
genannt. Dann gibt es natürlich auch die
Teta,
Tante,
Teta
und den
Strýc,
Onkel,
Strýc.
Und deren Kinder sind dann ein
Synovec,
Neffe,
Synovec
oder
Neteř,
Nichte,
Neteř.
Oder aber für die jüngere Generation
Bratranec,
Cousin,
Bratranec
und
Sestřenice,
Cousine,
Sestřenice.
Auch in Tschechien gibt es Witze über die allgemein als unbeliebteste Verwandte bezeichnete Person, die
Tchíně,
Schwiegermutter,
Tchíně.
Deren Gatte ist der
Tchán,
Schwiegervater,
Tchán.
Der Schwiegersohn ist der
Zeď
und die Schwiegertochter schließlich die
Snacha.
Das wären wohl alle
Příbuzní,
Verwandten,
Příbuzní.
Und darum Schluss für heute.
Naslyšenou
und auf Wiederhören sagen
Markéta Maurová
und Katrin Bock.
Vom 6. bis zum 8. November fand in Prag das Swing Festival im Národní dům in Vinohrady statt. Einen kurzen Bericht darüber hören Sie von Martina Schocke, verbunden mit einer Vorschau auf den Swingball am 15. November.
Sie hörten die Gustav Brom Big Band mit dem Sänger und Special Guest Peter Lipa. It don't mean a thing if it ain't got no swing. So könnte man das 5. Swing-Festival überschreiben, das vergangene Woche im Národní dům in Vinohrady stattfand. Dieser Duke Ellington-Klassiker wurde denn auch mehrfach gespielt. Neben vielen tschechischen Big Bands, darunter so hochkarätigen und unterhaltsamen Formationen wie den Melody Makers um Ondřeje Havelka, gab es auch erstklassigen kammermusikalischen Jazz zu hören. Beispielsweise vom amerikanischen Bassisten George Mraz und von Jiří Steven, dem in Tschechien gut bekannten Flötisten und Saxophonisten. An allen drei Abenden des Festivals war der Saal im Narodní dům restlos ausverkauft. Petr Denk, einer der Mitorganisatoren, bestätigt, dass sich das Festival großer Beliebtheit erfreut.
Ja, ich kann sagen, dass es ist schon ausverkauft, alle Karten sind schon ausverkauft und eine Woche vor dem Festival, es war keine Möglichkeit, die Karten kaufen, weil die Leute, wenn sie wissen über den Festival, sie meistens kaufen die Eintrittskarten 2 oder 3 Monate vor dem Festival. Und sie wissen schon über den Festival und deshalb sie wissen, dass schon das nächste Jahr schon wieder das Swing-Festival im Nationalhaus am Vinohrady.
Das Publikum umfasste alle Altersgruppen und war ebenso gemischt wie die Konzerte des Festivals, die von klassischem Swing bis hin zu Blues, Jazz und Gospel reichten. Zur Auswahl der Bands nannte Festivalorganisator Karel Stiefel 2 ausschlaggebende Kriterien.
Mein erstes Kriterium ist Qualität, Úroveň, prostě muzikantská. Ano, a potom,
das erste Kriterium ist Qualität, die künstlerische Qualität und die musikalischen Fähigkeiten. Dann, das zweite Kriterium ist, dass die Bands imstande sind, mit anderen zusammenzuarbeiten, nicht nur aus der Tschechischen Republik, sondern mit Solisten aus der ganzen Welt. Zum Beispiel freut sich die RK-Band von Rudolf Koudelka, hier in diesem Jahr mit Vinzenz und Lada Kummer aus der Schweiz zusammenzuspielen. Vinzenz Kummer ist einer der besten Bassisten und er ist schon in vielen tschechischen Top-Bands aufgetreten. Während der sowjetischen Okkupation im Jahr 1968 ist er emigriert und wurde relativ bald ein Star auf dem Kontrabass. Wir freuen uns, ihn in diesem Jahr gemeinsam mit seiner Tochter, einer Sängerin, hier zu haben.
Zum Publikumsliebling des Festivals lässt sich mit Sicherheit Ondřej Havelka erklären, der nach dreimonatiger Deutschland-Tournee erstmals wieder vor tschechischem Publikum stand. Mit seinen komödiantischen und musikalischen Fähigkeiten löste er häufig Zwischenapplaus aus. Havelka war neben seinem Orchester, den Melody Makers, auch mit vokalistischer Unterstützung in Form seiner attraktiven Pseudoschwestern, den Sestri Havelkovi, angereist. Von diesen hören Sie jetzt einen Ausschnitt aus dem Klassiker Cheek to Cheek. Wer gern Cheek to Cheek tanzen möchte, dem sei der Swingball empfohlen, der an diesem Freitagabend stattfindet und das Festival beschließen wird. Von 20 bis 2 Uhr können Sie verschiedenste Bands hören. So die RK-Band, die Bohemia Big Band und das Prager Swing Orchester, um nur einige zu nennen. Also, let's swing! Karten erhalten Sie im Narodní dům am Náměstí Míru in Vinohrady. Mehr zum Swing-Festival erfahren Sie im Kultursalon am 8. und 9. Dezember.
Damit ist das Tagesecho beendet. Bei Radio Prag geht es weiter mit dem Medienspiegel.
Liebe Hörerinnen und Hörer, seit mehr als einem Jahr senden wir für Sie an dieser Stelle im Spiegel der Medien, die Mediensendung von Radio Prag. Wie gewohnt werden wir auch heute auf die wichtigsten Themen zurückblicken, denen sich die tschechischen Medien in der vergangenen Woche gewidmet haben. Am Mikrofon begrüßen Sie
Gerald Schubert
und Robert Schuster. Ein Thema, das praktisch in allen tschechischen Medien in der vergangenen Woche Gehör fand, war der Tod von Rudolf Augstein, dem Gründer und langjährigen Herausgeber des deutschen Wochenmagazins Der Spiegel. In allen Zeitungen fanden sich in diesem Zusammenhang nicht nur Nachrufe, sondern auch der Hinweis, dass der Name Augstein auch für eine wichtige Weichenstellung im Nachkriegsdeutschland der frühen 60er Jahre stand, nämlich für die Emanzipation der Medien von der Politik und für ein Mehr an Pressefreiheit im Allgemeinen.
Kein Wunder, dass unter diesem Aspekt auch die Ergebnisse eines kürzlich veröffentlichten Berichts über den weltweiten Stand der Pressefreiheit neu gesehen wurden. Präsentiert hatte diesen Bericht die Organisation Reporter ohne Grenzen. Hierzulande stieß dessen Ergebnis erstaunlicherweise auf wenig Resonanz, obwohl Tschechien in puncto Pressefreiheit auf dem nicht gerade schmeichelhaften 41. Platz landete.
Über die Gründe, warum Tschechien, und zwar auch im direkten Vergleich mit den übrigen mittel- und osteuropäischen Ländern, so schlecht abgeschnitten hat, lässt sich nur mutmaßen, da keine zusätzlichen Detailanalysen veröffentlicht wurden. Aber eine mögliche Erklärung dafür bietet vielleicht der Zeitraum, nämlich September 2001 bis Oktober 2002, in welchem die Reporter ohne Grenzen ihre Daten für die Wertung der einzelnen Länder sammelten. In der erwähnten Zeitspanne war nämlich die Medienszene des Landes durch zwei wichtige Ereignisse gekennzeichnet. Zum einen durch den Versuch der damaligen sozialdemokratischen Regierung vom November letzten Jahres, die kritische Wochenzeitschrift Respekt einzuschüchtern. Ihr wurde mit einer Flut von Klagen der einzelnen Regierungsmitglieder gedroht, welche in letzter Konsequenz den wirtschaftlichen Ruin von Respekt herbeiführen sollten. Zum anderen sind im Juli Informationen über die geplante Ermordung der erfolgreichen Enthüllungsjournalistin Sabina Slonkova aufgetaucht, wobei der mutmaßliche Auftraggeber ein ehemaliger hoher Beamter des Außenministeriums gewesen sein sollte.
Aber zurück zum eigentlichen Bericht der Reporter ohne Grenzen. Warum gab es dazu in der Öffentlichkeit fast gar keine Reaktion? Das fragte Radio Prag den Journalisten Karel Hvíštala. Hvíštala war in den 90er Jahren Chefredakteur und Herausgeber der Mladá fronta Dnes sowie Gründer der Wochenzeitschrift Týden, womit er unmittelbar nach der Wende von 1989 ein Stück tschechische Zeitungsgeschichte schrieb. Hvíštala hat folgende Antwort parat.
Hier nach 50-jährigen also Diktaturen sind die Verhältnisse zu der Presse, zu den Medien also ein bisschen geschoben und für die Leute ist freilich normal, wenn gegen beiden Direktoren, einem von dem privaten Fernseher und dem anderen von rechtlich öffentlichen Anstalten straflich Verfahren eingeleitet wurde, wenn einer von den beiden zum Beispiel sogar Senator vor ein paar Tagen gewählt wurde, wenn die ehemalige Regierung mit dem Premier, Minister möchte die Zeitschrift Respekt liquidieren und öffentlich sogar darüber spricht.
Der Druck, der oft auf die tschechischen Medien und deren Berichterstattung ausgeübt wird, sei, laut Hvíštala, in den meisten Fällen indirekter Art und es wird vielmehr versucht, die entsprechenden Hebel in einer Art und Weise einzusetzen, um von der breiten Öffentlichkeit nicht als solche wahrgenommen zu werden, wie im Folgenden erläutert.
Bei uns zum Schluss zwar nichts passiert, aber bleibt diese unklare Atmosphäre, in der man immer wieder die Medien erpressen könnte. Für die Macht ist das immer bequem, das ist klar, wenn die Medienbossen gehorsam sind, weil sie ein bisschen innen Angst haben.
Der Publizist Hvíštala hat sich im Zusammenhang mit dem Tod von Rudolf Augstein in der vergangenen Woche in einigen Artikeln Gedanken über die Folgen der sogenannten Spiegel-Affäre für die weitere Entwicklung der deutschen Medienlandschaft gemacht. Da er seit den späten 60er Jahren bis zur politischen Wende des Jahres 1989 in der damaligen Tschechoslowakei in Deutschland lebte, konnte er somit die neuen Tendenzen hautnah mitverfolgen. Gefragt, ob er seiner Meinung nach irgendwelche Parallelen zwischen der Lage der deutschen Medien in der Zeit vor der Spiegel-Affäre und den heutigen tschechischen Medien gebe, meint Hvíštala.
Erstens muss man sagen, dass in Deutschland, hat es passiert in den Jahren 62, also 17 Jahre nach dem Schluss der Diktatur nazistischen, wir sind nicht so weit, aber vielleicht, wenn wir in EU wirklich eintreten würden, könnte das langsam in diesen, an diesem Weg leiten, aber ich weiß nicht, ob das so bald sein könnte, weil im Parlament, also die Abgeordneten fühlen das nicht so, die sind zufrieden mit diesen unklaren Verhältnissen zwischen Medien und der Politik.
Einen weiteren wichtigen Unterschied sieht Vigela auch darin, dass in Deutschland nach 1945 eine völlig neue Medienlandschaft entstanden ist, wobei die westlichen Alliierten in dieser Hinsicht besonders aktiv diesen Prozess beeinflusst hätten.
Deutschland hatte Glück, dass nach der Besetzung, also die Alliierten haben das streng verfolgt und streng also organisiert nach dem BBC-Prinzip. Und das war ein Glück. Bei uns sind also sehr oft die alten Hasen sozusagen in der Medien irgendwo geblieben. Und die Macht von diesen Leuten ist bis jetzt also spürbar, wenn etwas passiert. Und auch diese Verknüpfung mit der Politik, das sind alle noch die uralten, also Freundschaften dort eine Rolle spielen bestimmt.
Die Frage, die sich im Zusammenhang mit dem Verhältnis von Politik und Medien immer wieder stellt, ist die, ob es überhaupt möglich ist, politische Interventionen jeglicher Art auf die Berichterstattung auszuschließen. In den letzten Jahren wurden nämlich Fälle bekannt, dass selbst in der allgemein als Maß aller Dinge angesehenen britischen BBC versucht wurde, politischen Einfluss auf die Berichterstattung zu nehmen. Abschließend kommt noch einmal Karel Vigela zu Wort.
Selbstverständlich, ganz geht es nicht. Es geht um, Sie haben ganz genau gesagt, das sind Versuche in Deutschland, das zu beeinflussen. Bei uns sind das Tatsachen, erstens. Und zweitens, es geht um die Form. Wenn das also durch Erpressung ist wie bei uns, dann ist es also wirklich, das zeigt nicht die hohe politische Kultur des Landes.
Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir wieder am Ende unseres heutigen Medienspiegels angelangt. Für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und auf ein Wiederhören freuen sich
Gerald Schubert
und Robert Schuster.
Sie hören Radio Prag, die Sendung des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz